herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns zuhört. 103. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind in der üblichen Viererrunde hier versammelt, um über die vergangene Fortuna-Woche zu sprechen. Hallo Tim nach Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und auch die beiden Kölner sind wieder zurück und nehmen wieder aus dem Rheinland auf. Hallo Moritz.
Guten Abend.
Und hallo Jan.
Hallo zusammen.
Ich bin der Lukas und ich würde sagen, dann starten wir mal rein und sprechen mal über das, was in der letzten Woche denn so los gewesen ist bei der Fortuna. Und das war natürlich vor allen Dingen der 2:1-Sieg über den SC Paderborn. Was bedeutet, dass die Fortuna am Freitag für einen kurzen Moment sogar mal Tabellenführer der zweiten Liga war und vor allen Dingen auch das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte mit 2 Siegen in eine Zweitligasaison startet. Und das sorgt auf jeden Fall für richtig gute Stimmung im Fortuna-Lager und auch für einige zufriedene Gesichter hier in der Aufnahme, wenn ich mich mal so umgucke.
Und für ein bisschen Fassungslosigkeit. Also Fortunas Zweitligageschichte ist ja jetzt nun nicht gerade kurz. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, vor allem das Beste war auch noch, dass glaube ich, mein Vater, mit dem ich am Freitagabend im Stadion war, mich gefragt hat, wann denn die Fortuna das letzte Mal irgendwie mit 2 Siegen in eine Saison gestartet ist und ich halt ganz felsenfest überzeugt habe, das ist noch gar nicht so lange her, das war beim letzten Aufstieg in die Bundesliga vor 5 Jahren nämlich so. Und als ich dann aber diese Statistik gelesen habe, das ist das erste Mal in der Zweitliga-Geschichte, dass man mit 6 Punkten startet, habe ich das nochmal nachgelesen und da lag ich ganz offenkundig falsch. Aber gut.
Wie sind die denn gestartet damals? Weiß ich halt schon wieder nicht mehr.
Tatsächlich ist es auch so, dass Fortuna auch in ihrer Viertliga-Zeit nie mit 2 Siegen gestartet ist. Das letzte Mal, dass Fortuna nämlich mit 2 Siegen gestartet ist, das war in der Saison 1980-81. Da hat man tatsächlich am ersten Spieltag Borussia Mönchengladbach 2:1 geschlagen, am zweiten Spieltag dann in Uerdingen 1:0 gewonnen. Klaus Allofs, Thomas Allofs noch unter den Torschützen. Und da hat man dann auch am dritten Spieltag den FC Bayern 3:0 besiegt. Alles unter Trainer Otto Rehhagel. Also ist schon eine Weile her.
Fantastisch. Ob da Tim ist, perfekt vorbereitet. Und vielleicht muss man dann irgendwie auch schon ähnlich weit vorausschauen. Vielleicht kann die Fortuna ja auch die Serie ähnlich fortführen. Nach dem 1:0 der Fortuna raunte es auch schon direkt hinter mir. Ah, und weißt du, danach der nächste Gegner ist halt Sandhausen. Da stehen wir mit 9 Punkten richtig gut da. Das war auch richtig nett, dass dort schon wieder geträumt wurde.
Naja, da muss man aber halt auch sagen, der nächste Gegner ist halt der Offenbach im Pokal. Und da steht man halt nach einem Pokal aus in der ersten Runde nicht mehr so gut da.
Also ich meine, das steht dann auch schon fest.
Lässt man sich das war wahrscheinlich jemand im jüngeren Jahrgangs, der das mit dem Sandhausen gesagt hat, der das noch nicht so genau kennt.
Ja, aber wir wollen uns auf jeden Fall nicht davon abhalten lassen, zu träumen. Und ob das denn überhaupt gerechtfertigt ist, dass man halt mal ein bisschen anfängt zu träumen, dafür muss man sich ja vielleicht irgendwie auch mal anschauen, wie die Fortuna denn diese Saison bisher so gespielt hat. Und wie ist denn dieser Sieg gegen Paderborn eigentlich überhaupt zustande gekommen? Die Mannschaft, die Tune aufs Feld geschickt hat, war ja eigentlich erstmal auch wieder keine große Überraschung, komplett unverändert die Aufstellung zum Sieg gegen Magdeburg. Moritz und Jan, ihr beide habt das Spiel jetzt ja, glaube ich, nicht sehen können. Was hättet ihr denn für eine Aufstellung erwartet? Hättet ihr irgendwelche Änderungen vorgenommen, wenn ihr hättet entscheiden können? Oder?
Nee, ich glaube, irgendwann kommt Jordi De Weijs wieder zur Ehre, in der Startaufstellung zu stehen. Ansonsten ist das ja jetzt momentan das Personal, auf das man auch bauen sollte. Vor allem, weil ja Kownacki offensichtlich gut in Form ist und Ginczek erstmal den Rang abgelaufen hat.
Ja, das ist so vielleicht auch die einzige Überraschung, dass halt Ginczek nicht reingekommen ist und Kownacki. Wir hatten das letzte Woche ja schon besprochen. trotz einiger Momente im Spiel gegen Magdeburg nicht jetzt vielleicht das beste Spiel seiner Karriere gezeigt hat. Gut, das hat er lange nicht mehr. Aber eigentlich dahinter würde ich sagen, es ist angemessen, der Mannschaft, die gegen Magdeburg gezeigt hat, dass sie ein Spiel gewinnen kann, auch nochmal zu vertrauen. Auch klar bei der Weiß und klarer, auch klarer nach einer guten Leistung gegen Magdeburg, nochmal das Vertrauen zu schenken, auch wenn man vielleicht tendenziell irgendwann weiß, dass De Weis das übernehmen wird, finde ich das auch sehr nachvollziehbar und passt auch gut rein.
Tim, wie hat dir denn der Beginn dieses Spiels gefallen? Warst du ähnlich überrascht, dass es halt wirklich direkt wie ein absolutes Feuerwerk gestartet ist? Also im Grunde genommen kulminiert ja irgendwie alles, was gerade bei der Fortuna anders läuft als letzte Saison, irgendwie direkt in den ersten 90 Sekunden.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war schon überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Paderborn früh probiert, ein frühes Tor zu schießen, um Fortuna zu schocken. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass das schon in der ersten Minute passieren kann. Also tatsächlich, Conte hat da, übersprintet da Clara nach allen Regeln der Kunst und verfehlt das Tor knapp. Irgendwie Clara noch völlig irgendwie in der Kabine. Und dass dann im Gegenzug direkt das 1-0 fällt, also ehrlich gesagt habe ich nicht mit so einem rauschenden Beginn gerechnet, sondern eher damit, dass Fortuna ähnlich wie gegen Magdeburg erstmal sich sortieren muss und lange probiert, Paderborn vom Tor fernzuhalten. Ja, aber möglicherweise war das auch jetzt gar nicht der Plan, direkt auf das 1-0 zu gehen, sondern es ist ja mehr oder weniger so passiert und dann beeinflusst das ja auch das restliche Spiel, dass es so schnell 1-0 steht. Ist ja ein Abstoß von Kastenmeier, der direkt von Appelkamp weitergeleitet wird. Und der tunnelt den Torhüter, das will er auch so, aber ob das 9 von 10 Mal funktioniert, das wage ich mal zu bezweifeln. So. Und dann steht es 1-0. Und ich war froh, dass ich rechtzeitig eingeschaltet hatte.
Ich würde schon sagen, ich meine, ich habe mir nur die Wiederholung, also eine Zusammenfassung jetzt angucken können. Aber dass zwei sehr wesentliche Faktoren da eine Rolle spielen. Und zwar ist Schinter in dem Moment, weil ja die ganze Fortuna-Mannschaft eher auf der rechten Seite ist Schinter weiter im Zentrum. Und zweitens gibt es halt einen Steckpass auf Kownacki. Und das sind halt, meine ich mich zu erinnern, von damals die Pässe, die er braucht. So Pässe, die an die Kante, an die Schnittstelle zwischen ihm und Abwehr gehen. Und dann kann er sich so einen steilen Pass, kann er sich erlaufen und schließt dann auch ab. Also das fand ich schon irgendwie so eine absolute Kombination von zwei großen Stärken zweier Spieler, die ihre Stärken nicht immer haben zeigen können und bei Kownacki natürlich noch viel weniger. Aber erstens, Schinter ist in der Mitte und kann diesen Pass überhaupt spielen und ist nicht auf dem Flügel, sondern kann geradeaus einen Steckpass zwischen die beiden Innenverteidiger spielen und Kownacki wartet da an der Abseitslinie bzw. startet rechtzeitig und das sind genau die Pässe, die bei ihm gut ankommen, würde ich sagen.
Und David Kownacki hat vor allem einfach eine große Qualität und das ist, wenn er halt zu einem sauberen, ruhigen Torabschluss kommt. So, also als der da auf den Torwart zuläuft, dachte ich eigentlich auch schon kurz so, hey, du hast eigentlich schon einen Moment zu lange gewartet, da ist eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, noch am Torwart vorbeizukommen. Aber klar, den Tunnel gibt es halt noch und den kriegt er dann halt einfach richtig gut und sauber hin, weil er da den Torwart ausguckt. Und das ist einfach eine Situation, in die er viel zu wenig gekommen ist in den letzten Jahren bei der Fortuna. Wenn er wirklich mal frei zum Abschluss kommt, dann hat er eine extrem gute Verwertungsquote und eigentlich einen Abschluss, der halt viel, viel besser ist als der von den meisten anderen Stürmern in dieser Liga.
Naja, aber das liegt auch daran, dass David Kowalski nicht in diese Gelegenheit kommt, weil er halt erste und zweite Bundesliga spielt und nicht auf dem Park. Also klar kannst du halt sagen, der ist halt super, wenn er halt nicht unbedrängt aufs Tor schießen kann. Aber da bin ich halt auch nicht so schlecht, ist mal übertrieben gesagt, sondern dass die Kunst des Stürmers ist es doch eben auch in der Bedrängnis, das Ding zu machen. So. Also ja, ich würde, ne, weiß, was ich sagen will damit.
Ja, ich hatte auf jeden Fall in dem Moment den Eindruck, dass sich die gesamte Mannschaft auch für David Kownacki gefreut hat, was sehr schön war. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir tut das auch echt gut nach der Leistung von letzter Woche, dass Kownacki da jetzt ein Tor gemacht hat, weil wenn er den da verdaddelt, dann weiß ich nicht, wie schnell wir wieder einen David Kownacki der letzten Saison haben, wenn das jetzt ein paar Spiele so weitergegangen wäre. Also für die weitere Saison von Kownacki mit Sicherheit ein unglaublich wichtiges Tor.
Ich denke mir halt nach wie vor, ich teile deinen Gedanken, Tim, aber mein Hauptgedanke ist immer eher, das könnte ein wichtiges Tor werden, um ihn nochmal abzugeben. Also ich traue nach wie vor halt keine Sekunde der Stürmerqualität von David Kownacki. Ich hoffe, dass ich auch für ihn, dass ich hier falsch liege und er, ob jetzt bei der Fortuna oder bei einem anderen Verein, zu alter Stärke findet, aber das ist nach wie vor so mein Mindset, wenn er halt gut spielt. Man kriegt noch was für ihn, vielleicht. Oder man wird zumindest sein Gehalt los. Es ist ein bisschen bitter und vielleicht auch nicht ganz. Nein, ich glaube, es ist schon gerecht, weil es halt eben die letzten 2 Jahre schon wieder irgendwo widerspiegelt. Aber ich hoffe irgendwie immer noch nicht drauf. Ich denke eben nicht daran, dass er halt für Fortuna Leistungen bringen wird in Zukunft, sondern halt für einen anderen Verein, die Fortuna woanders sucht.
Ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall die gute, die rationale Sichtweise, die vernünftigste, die man da wahrscheinlich irgendwie haben sollte. Aus der emotionalen Sicht muss ich sagen, und das schafft er ja dann doch irgendwie immer. Mich hat er so auch wieder so ganz leicht wieder gepackt am Freitag, weil man halt wieder gesehen hat, was eigentlich möglich wäre. Und nicht nur, wie er dieses Tor macht, sondern auch, weil er halt teilweise im Pressing richtig gut gearbeitet hat, wirklich jeden Meter halt gemacht hat. Habe ich lange nicht mehr gesehen und die Art und Weise, wie er die Tiefe attackiert hat in dem Spiel, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit her, dass wir das von ihm gesehen haben. Ob er das natürlich über einen längeren Zeitraum bringen kann, ist fraglich, aber es tut unglaublich gut, das jetzt zu sehen.
Das bringt mich zu einem Punkt, über den ich nachdenken musste, weil ich habe ja bei unserer unfassbar pessimistischen Saisonvorschau hatte ich ja noch angekündigt, dass ich Fortuna irgendwo zwischen 3 und 8 tippen werde und ich habe sie im Endeffekt auf 3 getippt und habe mich dann gefragt, warum. Und das ist mit David Kownacki ein bisschen ähnlich wie mit vielen anderen Teilen der Mannschaft. Ich habe irgendwie relativ wenig Vertrauen in die Mannschaft, aber ich habe ein großes Vertrauen in diesen Trainer und dass ein David Kownacki funktionieren kann, wussten wir vorher, dass er es irgendwie kann. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, ist Daniel Thun ein Trainer, der auch einen David Kownacki wieder hinbekommt und der auch ohne Naray vorerst, ohne Naray-Ersatz, trotzdem Siege einfährt und der was mit dieser Mannschaft entwickeln kann. Und vielleicht ist das so eine Resthoffnung und um es dann nochmal auf David Kownacki zu münzen, in dem Fall wäre natürlich am besten, dass er irgendwie zu gleichen Bezügen, aber über 2 Jahre einfach nochmal verlängert oder so, weil er verdient wahrscheinlich einen Riesenhaufen Kohle.
Ich glaube, das wäre ein Desaster. Aber also ich glaube, der wird ja wahrscheinlich 3 oder 4 Mal so viel verdienen wie die anderen Leistungsträger in der Mannschaft, oder? Wenn man sich anschaut, zu welchem Zeitpunkt er seinen Vertrag für
Ja,
welche
das war
Ablösesumme abgeschlossen hat.
die erste Liga. Der hat bestimmt, Zweitliga verdient er bestimmt ein bisschen weniger. Außerdem sind ja noch andere Großverdiener dazugekommen, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verdienen. Weiß ich nicht, aber so ein Herr Klaus oder auch Herr Ginczek wird einiges verdienen.
Ja, aber er wird auf jeden Fall zu den Top
Ja.
5, wenn nicht 3.
Er ist
Vielleicht
ganz
sogar der
sicher
Top
der
4.
Topverdiener. Er ist ganz sicher
Ja.
der Topverdiener.
Ja, wir haben ja irgendwie auch in unserer pessimistischen Saisonvorschau immer gesagt, und das war ja auch immer so unser Rettungsanker, falls es doch gut läuft und wir sagen können, wir haben es ja schon immer ein bisschen gesagt, dass Daniel Thune ja ganz offensichtlich letzte Saison schon gezeigt hat, dass er Spieler, also dass Spielern halt die individuelle Klasse rausholen kann und dass das eben in dieser zweiten Liga halt auch ein bisschen trägt. Und David Kownacki hat eine gewisse Klasse. David Kownacki, wo du das eben gesagt hast, und Moritz, ist eigentlich ein bisschen wie Fortuna Düsseldorf. Ziemlich teuer, viel Geld verbrannt, theoretisch wirklich, wirklich ästhetisch anzusehen. In der Praxis, naja. Und in dem Sinne hat man ihn deshalb vielleicht auch sehr lieb. Ja, und man hofft, dass es, ja, ich verstehe das ja auch, aber ich versuche die Ratio hier hochzuhalten. Man kann nur gewinnen, ja, egal, ob er jetzt quasi super spielt und dann halt doch irgendwie attraktiv verkauft werden kann oder weggegeben werden kann, oder ob er super spielt und die Fortuna oben hält, ist ja Win-Win-Win-Situation.
Also da sind wir ja schon bei einer Situation, die so viel besser ist als im, wann war Ende der Saison, wann kam Kownacki und Ampomar zurück, ich habe irgendwie, verstehe die Zeit gerade nicht so richtig, irgendwann im Juni oder so, wo man ja dachte, da kommen jetzt zwei Leute, die man eigentlich nicht aufs Feld stellen kann, mit Ampomar und Kownacki zurück, und wenn dem nicht so ist, dann haben wir ja schon gewonnen. Ja.
Das ist der dritte Win.
Gut.
Ja, also ich würde auf jeden Fall, bevor wir jetzt weitergehen im Spiel, nochmal unbedingt aber hervorheben, wie krass wichtig es ist, dass halt Sörloth Conte diesen Ball vor dem 1:0 versiebt. Also das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo der Gegner erst eine Riesenchance hat, eine eigentlich hundertprozentige Torchance, und ganz viel davon, wie wir bisher halt diese Saison bewerten, hängt halt davon ab, dass diese Spieler diese Chancen verwerten. Also ich hatte nach dieser Szene, nach diesem langen Ball, bei dem Clara sich dann halt komplett verschätzt, schon wieder ganz krasse Flashbacks auch, und habe mich daran erinnert, wie Clara letzte Saison gegen Sven Michel ausgesehen hat, gegen Paderborn. Es geht dann auch so weiter, also auch in den nächsten 10 bis 15 Minuten gibt es nochmal zwei oder drei Szenen, wo Conte Clara da stehen lässt, und ich hatte echt schon ganz große Befürchtungen. Das hat die Fortuna dann aber eigentlich immer besser in den Griff bekommen. Und auch wenn es am Anfang relativ munter hin und her ging und Paderborn auch eigentlich mehr vom Spiel hatte, hat trotzdem Fortuna in den ersten Minuten weiterhin auch die besseren Chancen. Also gleich in der 6. Minute gibt es dann eine Flanke von der linken Seite, die auf den durchgelaufenen Tim Oberdorf rutscht. Der muss dann mit seinem schwachen Linken abschließen, aber auch das ist eine große Chance. Der kann da eigentlich schon auf 2:0 stellen. Das versäumt er, und erst danach pendelt sich das Spiel dann erst so ein bisschen in die Werkseinstellung halt quasi ein, finde ich. Also erst danach wird es halt irgendwie ein bisschen ruhiger, danach gibt's längere Aufbaustaffetten, und man sieht erstmal, was eigentlich der Plan der Teams jeweils war, was das Pressing sein sollte. Bei Fortuna konnte man zum Beispiel sehen, dass man eigentlich immer in so einer 1-3-Formation gepresst hat. Also man hat halt Kownacki zwischen die Flügel gezogen und Hennings in der Reihe davor hat dann immer einzeln angelaufen. Was man versucht hat, dadurch war halt immer, sich so zu positionieren, dass man einen der Paderborner Sechser so hat anspielen lassen, dass er den Rücken dass er halt quasi mit dem Kopf zu seinem eigenen Torwart geschaut hat, dass er halt nach hinten geschaut hat. Wenn das passiert ist, ist halt immer Ao Tanaka sofort nach vorne gestochen, sodass man quasi dann in so ein 1-4 gewechselt ist. Und hat dann versucht, den Ball zu erobern, und das hat auch immer mal wieder geklappt. Nicht ganz so überragend wie gegen Magdeburg, vielleicht nicht ganz so oft, aber auch relativ oft, und das hat mir auch wieder extrem gut gefallen.
Ja, direkt also man muss auch Kownacki nochmal loben. Also in der 27. Minute, da möchte Paderborn unglaublich schnell über den Just waren, der mir an dem Tag sehr gut gefallen hat, auch von Paderborn umschalten. Und Pownatzki ist aber dann dazwischen und verhindert das. Also er hat auch seine Rolle in der Verteidigung, die er das gesamte Team zusammen super ausgeführt hat, sehr gut gespielt. Also um nochmal auf Pownatzki positiv einzugehen.
Aber da, das ist ungefähr die einzige Frage, die ich mich gestellt habe, als ich die Aufstellung gesehen habe. Wird er Tanaka und Sobotka wieder wie anfangs gegen Magdeburg eher auf einer Linie als Doppel-Sechs aufstellen oder baut er direkt auf die etwas offensivere Variante, in der Tanaka eben weiter mit anläuft und Ballgewinne erarbeiten soll? Das klang jetzt nach zweiterem, ja? Eher.
Situativ, ja.
Situativ. Aber eher auf einer Ebene.
Ja, ich fand es nicht ganz so krass wie gegen Magdeburg. Ganz so auffallend, ja. Dafür hat halt tatsächlich Pownatzki viel weggearbeitet. Also.
Ja, vielleicht ist das Tim ja dann Oberdorf, schon auch.
Tim Oberdorf, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass er da mit seinem Schwächeren zum Abschluss kommt, ist mir auch positiv aufgefallen, dass er viel von hinten mit angeschoben hat, was tatsächlich ja, auf der Seite von Gavory nicht so möglich war oder nicht gelaufen ist.
Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Die andere Frage. Genau, weil Lou hatte ja jetzt ein bisschen das Spiel gegen den Ball erklärt. Gab es denn Szenen, in denen Fortuna mit Ball agieren konnte? Die Statistiken lesen sich ja nicht überragend, die Ballbesitzstatistiken mal wieder. Ja. Von daher, was haben die denn versucht, wenn die mal den Ball hatten? Ich meine, ich habe die Zusammenfassung gesehen, also die Tore gesehen, die bei ihr beide auch toll waren.
Ja. Also tatsächlich ist es so, dass man in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielt und du damit im Prinzip die wichtigsten Szenen in der Offensive von Fortuna auch gesehen hast. Also zur Halbzeit wies auch der Expected Goals Wert für Fortuna eine 1 aus und man hat zwei Tore gemacht. Tatsächlich, ja, hat man Paderborn wieder sehr viel Spiel überlassen, so wie bei Magdeburg auch. Aber man hat ja auch, ich weiß nicht, ob es wie das Spiel gelaufen wäre, wenn man jetzt nicht so früh 1-0 in Führung gegangen wäre. Also ich meine, Paderborn musste natürlich, wollte direkt reagieren. Und wenn da Oberdorf in der eben angesprochenen Szene das 2-0 macht, dann wird es nochmal ein ganz anderes Spiel. Und dann ist tatsächlich ja dummerweise dann 5 Minuten später auch das Tor für Paderborn da. Aber viele, also es sah ganz gefällig aus, aber so richtig viele Torchancen hat sich Fortuna nicht erspielt, was man auf der anderen Seite auch positiv bemerken kann, weil man halt tatsächlich die absolute Effizienz von Fortuna mal wieder hervorheben muss. Also die haben aus ganz wenig Chancen halt 2 Tore gemacht und ja, also Effizienz ist ja auch eine schöne Eigenschaft.
Ja, aber es wäre natürlich auch nett, aus doppelt so vielen Chancen 4 Tore zu machen.
Ja, also bitte. Jetzt lass
mal die Kinder im Dorf. Also das heißt, wenn du, also ich wollte nur sagen, damit, es ist natürlich großartig, dass du erst einen Schinter hast, der 2 Tore geil auflegt und zweitens 2 so Knipser vorne drin hast. Aber wenn du diesen Knipser...
Anderthalb? Ja, ich würde auch sagen, den einen würde ich noch nicht zum Knipser erklären nach seinem Tor.
Ja, okay, sagen wir mal in diesem Spiel. Aber längerfristig, also dann muss man sich das ja zunutze machen, dass man da zumindest Rufen Hennings drin hat, dass wenn der in Form ist, man ihn durchaus als Knipser betiteln könnte. Hat man da schon gesehen, wie man sich das vorstellt?
Also, um hier mal, wir sind ja fast schon im Fazit, obwohl es gerade 1-0 für die Fortuna steht. Aber
1-1 ist schon gefallen, oder?
Ich würde ja den Verdacht äußern, den wir kontrafaktisch nicht klären können, dass auch ohne das 1-0 der Fortuna es nicht groß anders gelaufen wäre, weil ich glaube, es der Fortuna entgegenkam, dass Paderborn den Ball mehr mit dem Ball anfangen konnte oder wollte. Ähnlich wie schon gegen Magdeburg. Und auch das ist natürlich, um das Fazit jetzt schon zu ziehen, dass nach wie vor das Fragezeichen für die kommenden Wochen. Was ist, wenn eine Mannschaft, ja, in Regensburg, ja, Sandhausen, die in den nächsten Wochen warten werden, außer Fürth, die halt sagen, ob wir den Ball haben wollen, wissen wir nicht. Wobei bei Jan Regensburg weiß ich gar nicht, ob die das so spielen. Das wird uns du dann in Vorbereitung sagen. Vielleicht besprechen wir dann das 1:1 eher und schauen, wo da eigentlich der Fehler lag. Weil es sah, objektiv war es ein schön herausgespieltes Tor der Paderborner mit einem schönen Pass in den 16er hinein. Nur wenn einer aufpasst, dann ist das halt immer ein Abseits-Tor. Und der eine, der nicht aufgepasst hat, war halt klarer, der dieses Abseits aufhebt.
Ja, Clara hat ja allgemein halt wirklich seine Probleme in diese Partie zu finden, wie schon erwähnt. Es hat echt ein bisschen gedauert. Aber es war eigentlich fast klar, finde ich, dass das halt irgendwann passieren würde. Einfach weil Paderborn das unglaublich gut gemacht hat. In dieser, speziell in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch übers ganze Spiel. Man hat gesehen, dass die schon extrem weit sind als Mannschaft, dass da ganz viele Automatismen schon gut funktionieren. Und gerade aus dem Ballbesitzspiel hat man es eigentlich immer wieder geschafft, den Ball auf einen Flügel zu bringen, dann die Verlagerung auf den anderen Flügel zu spielen, dann da halt entweder einzurücken oder halt von da nochmal in den Halbraum zu spielen, von wo aus man dann halt in die Spitze spielen konnte, wo dann eigentlich immer nochmal diagonal die Tiefe attackiert wurde hinter den Innenverteidigern. Das hat immer mal wieder funktioniert und es hat auch, abgesehen vom 1:1 nochmal danach funktioniert oder ich glaube kurz davor wurde dann Platte auch schon mal verpasst, der in dem Spiel wirklich extrem viele Chancen hatte und auch wie Tim schon erwähnt hat, die Pässe von Just waren, der das dann auch oft gemacht hat, sind da einfach auch unglaublich gefährlich.
Ja, genau, aber also ich meine, tatsächlich ist das ja auch genau der Matchplan, den Paderborn hat, dass sie halt mit dem Justwan, der einen linken Fuß hat, halt auf der rechten Seite arbeiten, um halt genau diese Schnittstellenbälle zu spielen. Und ich habe jetzt das Spiel gegen Karlsruhe nicht gesehen, aber ich denke mal bei den 5 Toren, so oft, wie wir jetzt genau dieses Muster bei Paderborn gesehen haben, da denke ich, war bestimmt auch ein Tor dabei, das nach dem Muster gefallen ist. Also da frage ich mich, warum man sich nicht spätestens nach dem 1:1 darauf einstellen konnte.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man nicht irgendwie auch darauf eingestellt war, aber ob nicht einfach dann die Qualität von Paderborn halt in dem Ballbesitzspiel halt einfach hoch genug ist. Dass man das halt irgendwie trotzdem immer wieder erzwingen kann, wenn die Abläufe da gut genug funktionieren.
Was ich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Neuzugänge jetzt schon in der Mannschaft von Paderborn auf dem Platz standen und so. Durchaus einige.
Okay. Aber wie gesagt, Paderborn hatte halt alle Neuzugänge halt Ende Mai halt schon verpflichtet. Die konnten halt alle mit ins Trainingslager fahren. Das macht halt, glaube ich, schon einiges aus.
Das würde ja dafür sprechen, dass sie ein extrem gutes Trainingslager hatten.
Ja, also ich meine, ganz, ganz allgemein ist ja, glaube ich, ein Paderborn ein Verein, wo das eigentlich immer so ist, dass die holen immer sehr viel aus ihren Möglichkeiten raus eigentlich. Egal, wer da in der sportlichen Verantwortung steht, egal, wer der Trainer ist, das ist ja eigentlich seit extrem vielen, vielen Jahren schon so. Und ich glaube, auch da hilft es einfach, dass natürlich Kwasniok letztes Jahr schon Trainer ist. Gewesen ist und das natürlich, wenn man dann ins Trainingslager halt fährt oder wenn man da in die Sommervorbereitung geht, dass man halt die Neuzugänge halt dann sofort in was integrieren kann, was halt letztes Jahr schon funktioniert hat.
Ja, sind trotzdem dumme Wichser, um das jetzt nochmal anzumerken. Nicht zu viel Paderborn.
Ja, tatsächlich hat ja die Fortuna auch 9 Minuten nach dem Ausgleich eine Antwort parat. Das 2:1 fällt, wo man einfach sagen muss, wir wissen, was wir an Rufen Hennings haben seit 5 Jahren und er hat es mal wieder gemacht. Wunderbarer Schuss. Natürlich auch wunderbare Vorarbeit von Appelkamp, aber den muss man auch erstmal so nehmen, selbst wenn man da ein bisschen viel Platz bekommen hat. Aber,
ich wollte gerade sagen, der kann den Booster wenden, du. Der, also, ich fand halt, es sah halt aus wie so ein Trainingsspiel. Abschluss. Der hat dann, wo du halt auf so ein kleines Tor spielst und den halt einfach dann so nimmst. Das Rufen Hennings den macht, wenn er in der Situation auch nur irgendwie einen, nicht mal eine gute Flanke bekommt, die Flanke war ja auch gut, das muss Paderborn auch wissen. Da kann man vielleicht sagen, vielleicht ist es auch noch die Sachen, die eben am Anfang der Saison passieren, so wie bei der Fortuna auch, trotz des guten Trainingslagers, das die hatten, vielleicht. In den USA zu besten Bedingungen als Botschafter der Bundesliga. Ja, aber klar, es ist diese Effizienz, es ist natürlich gut gemacht. Schinter Appelkamp mit 2 Vorlagen. Auf dem Blatt, auf dem Papier eine herausragende Leistung des Jungtalents aus Düsseldorf. Die Frage ist, ob das auch unabhängig von den beiden Vorlagen so war, weil es ist ja immer noch die Frage, es ist nicht seine, ja, diese Position, die immer noch debattiert wird da außen, wie kommt er damit klar, wie wohl fühlt er sich damit, kann er seine individuelle Stärke da ausspielen, wenn man nur die 2 Vorlagen als Grundlage nimmt, hervorragend.
Ja, aber gut, aber die eine große Stärke kann er da halt irgendwie immer noch nicht so wirklich natürlich ausspielen, das, was ihn eigentlich am stärksten macht, so dieses Spiel zwischen den Linien. Aber trotzdem fand ich ihn jetzt gegen Paderborn noch außerhalb von seinen 2 Vorlagen extrem verbessert. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tim.
Ja, doch, aber ich wollte nochmal einschränkend anmerken, dass die erste Vorlage aus einer Position, wo ich ihn noch viel lieber hätte, ja, kommt. Also ich meine, das ist ja im Prinzip, wo er den da weiterleitet, ist diese Position zwischen den Linien, wo tatsächlich, glaube ich, auch, wenn der Kader es hergäbe, Daniel Thun ihn lieber einsetzen würde. So. Aber er war schon verbessert, auf jeden Fall. So, aber es ist nicht seine Position. Nach wie vor würde ich mir tatsächlich wünschen, dass er jetzt nicht von Woche zu Woche gucken muss, dass er sich auf dieser Position steigert, sondern dass man da vielleicht nochmal nachlegt.
Aber Thun hat ja auch nochmal was sehr Interessantes gesagt, nämlich dazu, dass er halt auch eigentlich immer von diesen jetzt im Augenblick 3 extrem starken Stürmern, die Fortuna hat, und das ist eben so, also ich glaube im Zweitliga-Vergleich sind Hennings, Ginczek, Kubniacki, wenn in Form, ja, wahrscheinlich mit fast das Beste, was da so rumläuft, dass er da eigentlich immer 2 unbedingt von spielen lassen muss, einfach weil das so ein unglaubliches Fund ist. Und wenn man dann halt Schinter ja, auf seiner stärksten Position halt aufstellt, dann wäre das ja so eine Art Zehnerposition oder offensive Achterposition. Dann würde das ja im augenblicklichen System eigentlich bedeuten, dass man halt Ao Tanaka rausnehmen muss. Und auch das wäre ja im Augenblick sowohl von der Form, die er gerade hat, auch als für die Spielstatik her einfach, glaube ich, schwer umzusetzen. Und deswegen, glaube ich, hat Thun schon irgendwie recht, dass er halt Appelkamp, der dann einfach eine Leistung zeigt, wo er nicht komplett glänzt, aber doch einfach eine unglaubliche, verlässliche Leistung, mit der er der Mannschaft halt hilft, dass er ihn halt dann da auf dem Flügel gerade aufstellt.
Ich habe noch eine These dazu, weil Schinter ja durchaus auch schon auf dieser linken Mittelfeldposition in seiner ganz glorreichen ersten Saison geglänzt hat. Auch in einem 4-4-2 immer. Und meine These dazu wäre noch, dass ein etwas formstärkerer Gaborie deutlich dazu beitragen würde, dass Schinter Appelkamp auch auf der linken Mittelfeldposition, linken Außenposition aufblühen würde oder mehr aufblühen würde. Weil dieses zweite Tor, da gibt es ein gutes Zusammenspiel zwischen Gaborie und Appelkamp, aber ansonsten von dem, was man... Ja, was ich bei Who's Gold gelesen habe, war Fortuna eher wieder attacked over the right side und so. Das heißt, die linke Seite traditionell wieder schwächer. Was sagt ihr zu der These? Weil ich habe das Spiel ja nicht gesehen.
Also ich habe vor allem, aber das liegt dann vielleicht auch daran, wie sich das Spiel dargestellt hat, eine starke rechte Seite halt von Paderborn gesehen, gegen die man halt auch nicht so gut spielen konnte. Und Gavory war durch den Justwan, zu dem wir jetzt gleich kommen, der irgendwie um ein Haar dann das 2:2 vorbereitet, tatsächlich auch sehr in der Defensive gefordert und hatte auch die meisten Ballkontakte im Spiel. Also ich glaube tatsächlich, dass der Gegner da auch mit ein Grund war. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, dass ein in hervorragender Form sich befindender Gavory da nichts hätte entgegensetzen können, aber es war vor allem auch der Gegner, meiner Meinung nach.
Boah, ja, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube, Fortuna hat auf jeden Fall rechts einfach auch mehr riskiert, weil man da mehr riskieren konnte. Gavory hat mir gut gefallen, genau wie gegen Magdeburg eigentlich auch und auch eigentlich wie Ende der letzten Saison auch schon. Einfach extrem solide, sich nach vorne eingeschaltet, wenn es möglich war, aber ansonsten ja, halt einfach hinten versucht, die Seite einigermaßen zuzubekommen. Und das war gegen diesen Justwan, der wirklich extrem gefährlich war und eben auch gegen Sirlot Conte, der so eine unfassbare Geschwindigkeit hat, was man ja direkt am Anfang schon gesehen hat. Also ich habe jetzt noch mal gelesen, dass bei dem am ersten Spieltag 36 km/h Spitzengeschwindigkeit gemessen wurde. Und genauso sieht es halt auch aus, wenn der antritt. Ja, da müsste man einfach auf der linken Seite viel mehr aufpassen als auf der linken Seite, ja, wo man mit Raphael Obermeier halt einen Spieler auf der linken Schiene hat, der letztes Jahr für in der dritten Liga Rechtsverteidiger gespielt hat. So, der hat auf jeden Fall seine Sache auch gut gemacht, aber der bringt einfach nicht dieselbe Gefährlichkeit halt mit wie ein Justwan auf der anderen Seite.
Ja, und genau über diese Seite fällt dann fast nach dem Muster des 1:1 um ein Haar direkt im Gegenzug schon wieder der Ausgleich. Also wieder dieser Steckpass, dieses Mal noch mit einem Kontakt mehr und in der Mitte ist Platte fast am Ball. Dass man einmal dagegen nicht gut aussieht, okay, aber dass dann kurz darauf fast wieder aus einer ähnlichen Situation das 2:2 fällt, finde ich schon ein bisschen zu viel. Also da hat man noch Verbesserungspotenzial in der Abwehr. Trotz allem geht es mit einer Führung in die Pause. Wollen wir auf den Kastenmeier des Tages noch eingehen?
Bitte tut ja, das, weil ich habe eine...
So krass war was in Erinnerung, also... Du meinst diesen Ball, den er halt irgendwie rausschlagen will, nachdem man da vorher schon ein bisschen riskant rumgepasst hat, was auch ein paar Mal der Fall war in dem Spiel. Ja. Und dann gerät der halt ein bisschen kurz, wird dann so bei 40 Meter vorm Tor abgefallen und kommt eigentlich postwendend zurück.
Ja, ja, also Leipatz hat da tatsächlich das geahnt. Und also wenn da das Gebälk retten muss oder noch schlimmer, der Ball irgendwie reintrudelt, dann stehen wir hier wieder vor einer Torwartdiskussion im Podcast, die ich ungern aufmachen will.
Aber du hast sie nicht aufgemacht, sondern der Trainer, Cheftrainer hat sie.
Danke, genau. Ja, das stimmt. Also, er möchte sie unbedingt beenden und macht sie dadurch auf, ja.
Genau, also das ist ja schon irgendwie, also ich finde es bemerkenswert, also so dieser Spruch, ich möchte das mal ganz kurz vorlesen. Die Rheinische Post zitiert Daniel Thune. Ich möchte einen Wechsel in naher Zukunft nicht ausschließen, aber jetzt ist das kein Thema. Also,
Offenbach, ne?
Es geht darum, ob gegen Offenbach Rafa Wolf spielt. Ich weiß gar nicht, ob die Fragestellung überhaupt in die Richtung geht, willst du generell einen Wechsel auf der Torwartposition vornehmen oder eher so von wegen, lass doch, man kann ja, wie das verschiedene Trainer auch immer mal gerne gemacht haben bei der Fortuna, im Pokal Rafa Wolf aufstellen oder Dennis Gorka, was weiß ich was. damit diese verdienten Mitglieder des Kaders der Fortuna auch Spielzeit bekommen. Und ich weiß nicht, ob es einfach total ungeschickt ist und er da so ein bisschen rausplappert, worüber er sich so Gedanken macht.
Hast du das noch, was er noch gesagt hat? Weil das ist ja nicht nur das, was er gesagt hat, sondern er hat dann nachher noch das so ein bisschen spezifiziert, was er damit meint.
Ich habe das, was er vorher gesagt hat. Es ist ja auch für Florian eine Chance. Es wird sicherlich brennen auf dem Biberer Berg. Da kann er dann auch zeigen, dass er resistent ist. Er hat vielleicht in der Vergangenheit den ein oder anderen Moment verpasst, klar zu bleiben. So. Und dann? Oder wolltest du noch auf was
anderes?
Das ist, ja, genau. Ja,
das sagt er leitet es ja quasi halt dahin auch.
Also so leitet er es ein. Und dann, das ist die Einleitung. Und dann sagt er.
Er kommt von Kastenmeier aus und nicht von der DFB-Pokalsituation, die uns Möglichkeiten gibt, einem gesetzten zweiten Torwart Spielpraxis zu geben, während der erste Torwart sich mal ein bisschen ausruht oder halt allgemein einfach sich auf die Liga konzentriert. Also die Logik in dem Satz kommt von einem Kastenmeier, hat Defizite aus.
Ja.
Und das finde ich auf jeden Fall, also ich habe überlegt, ob Tune das einfach irgendwie vielleicht ungeschickt ausführt, aber also wenn der sagt so viel bewusst, was er sagt, habe ich das Gefühl, er hat eine sehr eigene und klare Kommunikationsstrategie im Zusammenhang mit den Medien, aber vielleicht auch mit den eigenen Spielern, dass es einfach kein Zufall ist. Und es ist schon bemerkenswert und vielleicht muss man nicht mehr draus machen, aber er sieht, der Trainer sieht ja das Gleiche, was wir auch sehen, dass er das so kommuniziert, ist vielleicht das Bemerkenswerte, dass er das denkt. Und davon würde ich ausgehen, ja.
Meint ihr, der spielt da speziell auf die Platzverweise an? Also das kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Also klar, es gab irgendwie, es gab einige Fehler mit Ball am Fuß. Es gab diesen Rückpass gegen Hannover, der durchrutscht. Es gibt ja, wie Tim das gerade auch schon sagte, irgendwie den Kastenmeier des Tages, dass man eigentlich immer davon ausgehen muss, dass es irgendwie eine enge Situation unnötigerweise gibt pro Spiel, mit der man irgendwie rechnen muss. Aber ja, es gab ja, glaube ich, mindestens zwei Situationen, wo er halt vom Platz fliegt. Mir ist jetzt gerade da speziell dieses Ball wegschlagen gegen den KSC irgendwie noch in Erinnerung, wo er dann irgendwie gelb-rot bekommt. Meint ihr, dass er da speziell drauf angespielt hat?
Ich weiß es. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Also ich fand es bemerkenswert, dass man im Prinzip sagt, man muss ihn weiter den Rücken stärken, damit er vielleicht jetzt ein Zu-Null-Spiel hat und er muss auf jeden Fall spielen, um Sicherheit zu gewinnen. Oder ich verstehe es auch nicht ganz.
Es ist eine Kopfsache, ne? Also es ist Resistenz,
ja,
auch irgendwie ein hippes Modewort im Fußball. da geht es ja nicht darum, dass seine Spielweise ihm nicht gefällt, sondern es geht nur darum, dass er halt in gewissen Situationen nicht klar im Kopf ist oder halt nicht den Fokus hat oder wie man auch immer das umschreiben möchte. Ja. Und das kann schon sein, dass das so etwas meint. Aber wir werden sehen. Gleichzeitig wissen wir, also das ist ja das Absurde bei ihm, dass man beides von ihm kennt. Auch Spiele, wo er halt einfach voll da ist und 90 Minuten top hält. Ja. Aber vielleicht mit Hinblick auf die Zeit schaffen wir vielleicht den Schnelldurchmarsch durch die zweite Halbzeit und dann einen kurzen Blick auf das Spiel, wo Resistenz gefordert ist.
Viel kann da ja gar nicht mehr passiert sein. Also ich glaube, ihr könnt uns da jetzt kurz durch diese zweite Halbzeit führen.
Also bei mir ist es ehrlicherweise so, dass ich mir für die zweite Halbzeit weitaus weniger notiert habe, weil das Spiel dann halt nicht unbedingt verflacht ist, das würde ich so nicht sagen, aber es gab auf jeden Fall weniger Torraumszenen. Die Fortuna hat halt irgendwie weiter eigentlich mit so einer Mischung aus Abwehr- und Mittelfeldpressing halt irgendwie versucht, sich die Paderborner vom Leib zu halten in der zweiten Halbzeit. Allerdings, das ist eigentlich auch ganz ordentlich gemacht. Allerdings gab es trotzdem dann so in den ersten 10 bis 15 Minuten nochmal so eine kleine Druckphase der Fortuna, wo man irgendwie jetzt auch nie wirklich so richtig komplett zwingend geworden ist. Aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass da das 3:1 eigentlich in der Luft lag. Also auch gerade im Stadion hatte man halt ganz, ganz stark dieses Gefühl. Und ich dachte da irgendwie auch, dass die Paderborner vielleicht irgendwie dabei waren, das Spiel schon zu verlieren. Auch wenn man schon in den letzten 5 Minuten vor der Halbzeit gemerkt hat, dass die da anfingen, so ein bisschen die Nerven zu verlieren. Da gab es dann 2, 3 Situationen, wo sie es mit Härte versucht haben, auch eigentlich so komplett unnötig, komplett unmotiviert. Irgendwie sah das für mich alles so aus, als ob die Fortuna da halt irgendwie wieder mal mit ihrem guten Verteidigungsspiel einen offensiven, einen vielleicht etwas ungestümen Gegner so ein bisschen gebrochen und halt ein bisschen gebrochen hatte und irgendwie vielleicht irgendwie auch schon mental besiegt hatte. Allerdings kommt es dann irgendwie eigentlich nicht so wirklich dazu, dass man das Spiel dann halt schon so ein bisschen vorentscheiden kann und dann werden auch die Paderborner irgendwann wieder stärker.
Ja, also es ist halt die riesige Chance von Platte in der 59. Ich muss sagen, vorher ist Fortuna ein bisschen feldüberlegen. Ich habe auch den Eindruck, aus dem Magdeburg-Spiel haben sie mitgenommen, irgendwie, wir schocken jetzt Paderborn ganz früh, um den Deckel hier drauf zu machen. Also sie sind am Anfang extrem hoch angelaufen und wollten es unbedingt. Aber dann ist nach einer Viertelstunde ja da diese Riesenchance, wo es wieder über die rechte Seite geht, die linke Abwehrseite. Diesmal mit einer Flanke, also insgesamt alles über Justwan, alles über die Gavori-Seite und da muss man ja dann gewarnt sein und wusste ja, das Spiel kann jederzeit 2-2 ausgehen. Also ich habe tatsächlich niemals gedacht, dass das hier irgendwie schon durch ist. Sobotka hat in der zweiten Halbzeit, finde ich, wieder wichtige Ballgewinne gehabt und in der richtigen Stelle die Fouls gezogen. Und ansonsten ist halt dieser Platte halt einfach die ganze Zeit gefährlich gewesen. Die hat Fortuna im Prinzip nicht unter Kontrolle gebracht, das gesamte Spiel über.
Ja, und wie gefährlich das dann ja auch durchaus war, konnte man ja dann glaube ich, in der 73., 74. Minute so, yeah, als Paderborn dann dieses Abseitstor schießt, wo die Fortuna dann doch einmal weiter vorne aufgerückt ist. Und ja, es halt irgendwie wieder so ein Ball über die Mittellinie hinaus in die Schnittstelle halt gibt. Und dieser unfassbar schnelle Conte ist einfach innerhalb von 2 Sekunden am 16er, legt dann nochmal rüber. Aber es geht dann halt zum Glück die Fahne sofort hoch. Und man konnte erstmal durchatmen. Aber ich glaube gerade, weil die Situation ja irgendwie auch erstmal laufen gelassen wurde und man halt nicht sicher sein konnte, dass es abseits ist, also vor allen Dingen ich nicht von meiner Hintertorperspektive, so musste man da schon mal nochmal ganz schön den Atem anhalten.
Ja, und es geht ja noch weiter. Also ich meine, es kommen dann noch weitere Torschüsse für Paderborn. Am Ende ist auch in der Torschussstatistik Paderborn klar vorne, also ach, ich weiß es nicht. Es war so, dass ich kurze Zeit gedacht habe, auch wegen der Wechsel in der 82. Minute, also vorher hat man ja schon mal positionsgetreu Pettersson für Klaus gebracht, aber da bringt man dann Kuba und De Weijs für Hennings und Appelkamp und da denke ich mir dann plötzlich, bitte nicht wieder so ein Revival der letzten Saison, dass man jetzt probiert zu verwalten und dann kurz vor Schluss noch das 2-2 kassiert. Allerdings waren da im Vorfeld diese gesamten Chancen, Halbchancen von Paderborn und ich glaube, darauf hat dann Tune reagiert und danach muss man ganz ehrlich sagen, hat Paderborn noch viel den Ball, aber wird dann auch nicht mehr gefährlich, so nach diesen zwei Wechseln vielleicht gar nicht so falsch dann im Nachhinein gewesen, da so defensiv zu wechseln, auch wenn es natürlich nach den Erfahrungen der letzten Saison ist, man ein gebranntes Kind in Düsseldorf, man direkt denkt, oh je, das geht am Ende wieder schief.
Also ich fand es auch krass, dass man halt so defensiv gewechselt hat, dass man dann halt quasi auf so ein 5-4-1 dann umgestellt hat, dann eben mit einer Fünferkette hinten verteidigt hat. Aber ich hatte mir eigentlich schon sehr gewünscht, dass man De Weijs vielleicht auch ein bisschen früher bringt. Also erstens einfach, weil es Jordi De Weijs ist und wenn der auf dem Feld steht, geht es mir besser und geht es, glaube ich, allen Fortuna-Spielern irgendwie auch ein bisschen besser. Und gerade weil Paderborn in dieser Phase Fortuna auch ziemlich eingeschnürt hat und Fortuna ja sowieso eigentlich kaum noch aus dem eigenen Drittel wirklich rausgekommen ist, habe ich gedacht, ja, wenn man eh nicht mehr richtig da rauskommt, dann kann man halt auf jeden Fall auch den dritten Innenverteidiger bringen, wenn man sowieso ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Endverteidigungen im und am Strafraum irgendwie zu haben. Und ja, kann natürlich sein, dass es irgendwie nicht wirklich dafür gereicht hat, aber wirklich Entlastung hat die Fortuna ja eigentlich auch vorher schon nicht mehr bekommen, was, finde ich, auch viel damit zu tun hatte, dass eigentlich so, ja, nach zwei Dritteln des Spiels, so ab der 70. Minute, Ao Tanaka auch einfach nicht mehr so stark war, nicht mehr so präsent war. Der konnte einfach nicht mehr so viele Sprints machen, hat dann ein oder zweimal auch irgendwie so ein Dribbling verloren, was er vorher immer gewonnen hat, so diese Dribblings, wo er sich in zwei Gegenspieler so ein bisschen reindreht, wenn der Ball auf ihn zuläuft. Das hat dann ein, zwei Mal nicht geklappt und da konnte man sehen, dass ihm deutlich die Kraft gefehlt hat. Also eigentlich hätte ich mir auch gewünscht, dass man ihn vielleicht rausnimmt, hat man dann nicht getan. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich hätte die Dreierkette auf jeden Fall gerne früher gesehen, weil danach lief es nämlich dann eigentlich auch besser und dann ist Paderborn auch eigentlich kaum noch gefährlich geworden danach, würde
Ja,
ich sagen.
bis auf die völlig wilde Nachspielzeit, also rund um die 90., wo die dann noch mehrfach zum Schuss kommen durch den eingewechselten Skribini, wo dann nochmal ein abgefälschter Ball dabei ist, der auch böse reintropfen kann. Also wo aber dann auch im Gegenzug, also völlig wilde Nachspielzeit, Ginczek einmal den Ball am Paderborner Torwart noch vorbeilegt und das Tor machen kann,
Machen
so
muss.
dass dann,
Sorry,
ja. Ja, okay.
das war direkt vor meiner Nase. Er muss dieses Tor machen. Also, und gerade als ein Vollblutstürmer, der er ist. Also,
Ja.
das ist jetzt auch wirklich nicht die erste Chance, die Ginczek halt hier irgendwie verstolpert, seit er hier ist. Also, große, große Torchance. Also, das war auch schon bitter zu sehen. Also, das hätte
Ja,
ihm.
das stimmt. Den muss er machen eigentlich, ja. Insgesamt muss man sagen, dass ja in der 74. der Wechsel die Einwechslung von Pettersson, die ja vielleicht auch gedacht war, um nochmal Entlastung zu sorgen, völlig verpufft ist. Also Pettersson hat mir gar nicht gut gefallen. Ich hoffe wirklich, dass er vielleicht im Pokal die Chance bekommt, durch diese eine oder andere gute Aktion ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Aber ja, war leider nicht sein Tag.
Also jetzt so aus der Stadionperspektive würde ich sagen, stimmt schon. Also der ist irgendwie nicht großartig aufgefallen, aber jetzt einfach so also davon, wie er ausgesehen hat, hat er viel agiler und viel geradliniger in seinen Aktionen auf mich gewirkt als letzte Saison. Also ich glaube schon, dass er sich halt irgendwie, dass er sich nochmal deutlich verbessert hat und das werden wir hoffentlich diese Saison auch so sehen. Das Problem ist, es gibt halt irgendwie nie so wirklich die richtige Spielsituation, wo man ihn mal bringen kann, weil er eigentlich, ja, das muss man halt sagen, halt ein sehr eindimensionaler Spieler ist, ein Konterspieler ist und wenn man halt nur mit einem Tor führt, hat man oft das Risiko, dass der halt in seinen Aktionen halt hängen bleibt. So, der gewinnt vielleicht dann 50% seiner Tempo-Dribblings und man möchte dann vielleicht einfach das Risiko nicht eingehen. In 50% dieser verlorenen Tempo-Dribblings halt in den Gegenkonter zu laufen.
Ja, aber vor der letzten Chance, die Paderborn da mit dem abgefälschten Schuss von Trevin noch bekommt, probiert Fortuna ja die Uhr runterzuspielen und spielt so einen kurzen Eckball. Und da ist es auch Pettersson, der den Ball irgendwie nicht behaupten kann und den wieder gegen ein gegnerisches Bein spielt, sodass es wieder einen Einwurf gibt, sondern im Prinzip diesen Gegenzug nochmal mit seinem Ballverlust einleitet. Also insgesamt fand ich, schon ein unglückliches Spiel von ihm gewesen. Und wo du sagst, dass er eher so für ein Konterspiel geeignet ist, dann ist er vielleicht ja auch für das Spiel nächste Woche gar nicht so geeignet. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, noch als letztes auf die 95. Minute eingehen, wo dann nochmal absolute Kwasniok und seine Mannschaft Freakshow angesagt ist. Was hast du denn da eigentlich im Stadion so mitbekommen? Weil tatsächlich auch die Kameras waren. Dann hat man es danach nochmal aufgelöst, aber das waren auch die Reporter und ich auch völlig überrumpelt.
Ja, schwierig. Also ich habe da wahrscheinlich ähnlich viel von mitbekommen wie von dieser Pettersson-Aktion unten an der Ecke, weil auch diese Eckfahne liegt halt genau in der Sichtachse also hinter mir und den Fahnen im zweiten, ja, im Fanblock halt. Also da hat man auch oft nicht so viel von gesehen. Und auch da, das ist halt irgendwie relativ weit weg. Das Einzige, was ich halt wahrgenommen habe, war, dass es da halt irgendwie eine Diskussion gab zwischen Hünemeyer und einem anderen Fortuna-Spieler, von dem ich gar nicht weiß, wer das gewesen ist. Und es sah halt für mich so aus, als ob sich halt Uwe Hünemeyer, der halt bei Paderborn für die letzten Minuten noch so ein bisschen als Sturmtank für vorne eingewechselt wurde, als ob der da ja wirklich eine grobe Unsportlichkeit begeht und sich halt einfach total krass fallen lässt und da vielleicht irgendwie einen kleinen Schubser abbekommen hat, aber dann wirklich sich unfassbar theatralisch zu Boden schmeißt.
Ja, das haben die Kameras dann doch auch eingefallen. Also er lässt sich da fallen, um nochmal einen Freistoß zu bekommen. Allerdings ist mir nicht, und das haben die Kameras nicht aufgelöst, nicht klar gewesen, dann bildet sich so ein Rudel, warum es da jetzt noch für Clara und De Weijs, wahrscheinlich weil sie dafür verantwortlich waren, dass das Rudel sich gebildet hat, keine Ahnung, diese völlig dämlichen gelben Karten gibt.
Ja, okay, also wenn das da auch nicht aufgelöst wurde, mein Eindruck war halt auch, dass das eine komplette Fehlentscheidung war und dass dann, glaube ich, der Schiedsrichter so ein bisschen als Kollateral, als Konzessionsentscheidung dafür, dass ein Hünemeyer da seinen Freischuss nicht so wirklich bekommen hat, dann gedacht hat, ja gut, dann gebe ich halt nochmal irgendwie zwei Fortuna-Spielern, die da mittendrin stehen, nochmal eine gelbe Karte. Aber ja, okay, also ich konnte auf jeden Fall auch nicht mehr dazu erkennen und habe eigentlich dann auch eher den wild auf- und abtanzenden Kwasniok wahrgenommen zu diesem Zeitpunkt.
Wie dieser einen Ehrenmann wie Uwe Hünemeyer herunterwirtschaftet, ist traurig zu sehen.
Wie ein Kwasniok, meinst du?
Ja.
Ein Hünemeyer. Auch selbst.
Selbst Uwe Hünemeyer.
Selbst einen Uwe Hünemeyer
herunterwirtschaftet. Der in meinem Herzen immer einen Platz haben wird.
So ganz gut, ketzerisch gefragt, ganz ketzerisch gefragt, sind wir natürlich jetzt schon einen Sieg weiter als letzte Saison am zweiten Spieltag. Ich kriege aber trotzdem immer wieder so Vibes und dann muss ich mir immer wieder sagen, nee, aber das ist Daniel Thun, das ist nicht Christian Preußer. Das fing letzte Saison fing es auch so ein bisschen so an. Du hast gegen Sandhausen gewonnen, dann hast du was gegen Bremen verloren oder was, aber sehr unglücklich, wo du gesagt hast, ja, da ist, ne, also vor allem nach diesem Sieg gegen Sandhausen, ja, das ist doch super, du kannst irgendwie sehen, da passiert was in der Mannschaft, aber da funktioniert noch nicht viel und trotzdem gewinnen die dieses Spiel, was ja irgendwie fantastisch ist. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, man hat jetzt zwei Spiele gewonnen und das eine habe ich gesehen, das andere habe ich nicht gesehen, aber ihr konntet mir jetzt über das beim zweiten auch nicht besonders gut darstellen, was jetzt ein offensiver Plan unserer großartigen Fortuna ist und was jetzt die Abläufe waren, die so hervorragend funktioniert haben bei der Fortuna, weswegen man dieses Spiel gewonnen hat, sondern das klingt jetzt so ein bisschen so, also vielleicht war Paderborn nochmal eine Schippe stärker als Magdeburg, aber es könnten jetzt auch einfach zwei Siege gewesen sein, die man sich zwar erarbeitet hat und bei denen man sehr effizient aufgetreten ist und häufig gut verteidigt hat, wo man aber auch mit ein bisschen Pech ein Punkt oder null Punkte aus so einem Spiel mitnimmt.
Ja, aber das ist ein falscher Vergleich, Moritz, weil das nicht das zweite Spiel unter Daniel Thun war. Sondern es ist das wievielte Spiel von der Daniel Thun und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt eben kein Zufall mehr. Sondern ich glaube, das, was er halt kann, das, wie die Fortuna ja diese Spiele, auch wenn ich das jetzt gegen Paderborn nur durch eure Brille sehe, das ist ja kein Zufall und das zeigt, das ist einfach auch repräsentativ für den Fußball der Daniel Thun, der viel über Einzelqualitäten arbeitet und das hat die Fortuna immer noch im Kader, auch wenn der Kader nach wie vor nicht gut zusammengestellt ist und für die zweite Liga reicht das einfach.
Meine Frage zielt ja auf was quasi den folgenden weiterführenden Gedanken.
Ja, aber ich glaube, das ist nämlich der Punkt, ich unterbreche jetzt hier alles und ich glaube, man muss hier von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, man kann einfach aktuell also, noch
nicht. Oh ja, ne? So. Weil also die Frage, ich meine, was wir letztes Jahr gesehen haben von dieser Mannschaft, minus Khalid Naray, plus Khalid Naray, war und Zimbo Zimmermann, war halt eine alles überragende rechte Seite, die alle Leute fertig gemacht haben und trotzdem noch hin und wieder so Nackenschläge kassiert, so einen Ausgleich und später oder so. Die aber diesen Offensivdrang der Fortuna trotzdem, ich meine, Fortuna hat ja plötzlich sehr viel offensiver Fußball gespielt. Und jetzt fehlt diese Person und natürlich ist Tim Oberdorf nicht Zimbo. Der hat andere Qualitäten. Also zumindest ist er nicht so offensiv stark wie Zimbo bisher. Wo geht's denn hin jetzt?
Ja, also ich glaube auch, dass man das halt irgendwie noch gar nicht so leicht sagen kann. Also ich finde schon, dass alles das, was du ausgeführt hast, Moritz, das ist absolut richtig. Und man muss jetzt wirklich mal schauen, wie das gegen die nächsten Gegner gehen wird, weil die Fortuna hat jetzt gegen die beiden Mannschaften gespielt, die die beiden Mannschaften mit dem offensivsten Visier in dieser Liga sind, würde ich mal sagen. Also die den klarsten Offensivansatz haben. Und da ist, glaube ich, einfach die Fortuna mit dem, was sie im Augenblick im Kader hat und mit dem, was Daniel Thun für einen Trainer ist, einfach extrem gut mit klargekommen, weil man eben halt mit so einer Mischung aus Abwehr- und Mittelfeldpressing halt relativ tief stehen konnte. Also eigentlich genau mit der Art Fußball, mit der die Fortuna 17, 18 mit Funkel aufgestiegen ist. Das ist ihr halt einfach extrem entgegengekommen. Die Frage ist, wie wird das halt jetzt dann schon am Wochenende natürlich gegen einen Regionalligisten funktionieren? Wie wird es danach gegen Sandhausen funktionieren? Wie wird es danach gegen viele Mannschaften funktionieren, die vielleicht einen defensiveren Ansatz haben? Das wird man sehen müssen. Aber trotzdem hat man eben auch gesehen, dass es jetzt genauso gelaufen ist, wie Jan das gerade gesagt hat, wie in der letzten Rückrunde, dass die Fortuna diese ganzen Spiele halt nicht verliert oder halt sogar gewinnt. Und man sieht eben auch, da ist ein anderer Teamspirit in dieser Truppe. Und wenn man halt irgendwie ständig Glück hat, so wie die Fortuna das jetzt eben auch in den ersten Spielminuten sowohl gegen Magdeburg als auch jetzt gerade gegen Paderborn hatte, und dann irgendwie diese Spiele über die Zeit bekommt, so, dann ist es wahrscheinlich wirklich irgendwann, ja, also wenn man so häufig Glück hat, ist es dann irgendwann kein Glück mehr.
Dann smells auch, like Team Spirit.
Es ist irgendeine Qualität, die es da halt gibt. Und ich fand, das ist jetzt natürlich ein extrem subjektiver Eindruck aus dem Stadion raus, aber man hat es auch wirklich nochmal deutlich gemerkt, weil gerade in den letzten Minuten, es war eine wirklich absolut fantastische Stimmung in diesem Stadion. Und gut, dann ist das Spiel halt zu Ende, alle freuen sich und es kommt erstmal Tage wie dieser. Das ist natürlich auch was dann die Leute wahrscheinlich hören wollen und da freuen sich dann viele drüber. Das ist dann bei mir vielleicht eher nicht so, aber dann auch danach hat halt Tune die Mannschaft nochmal zusammengerufen, dann kommt das ja irgendwie auf diesem Stadionwürfel und man kann sich das halt anschauen, man guckt denen in die Gesichter und dann auch nochmal, was man ja mal sagen kann, die Musik bei Fortuna ist fantastisch, da kam in dem Augenblick nochmal Heroes von David Bowie und da hatte ich auch kurz so ein bisschen Gänsehaut, dabei den Spielern ins Gesicht zu gucken, weil man einfach gesehen hat, meine ich mir einzubilden, so da entsteht wirklich was. Auch wenn die Lage gerade wirklich nicht so einfach ist, weil man vielleicht wirklich noch nicht so viel sehen kann, was sich da entwickelt hat. Man hat den kleinsten Kader in den ersten beiden Ligen in Deutschland. So, das ist wirklich nicht einfach, hat Thun ja sogar auf der Pressekonferenz nochmal betont, wie schwer halt diese Lage für das Trainerteam ist, da immer irgendwie eine Mannschaft aufs Feld zu bringen im Augenblick. Und trotzdem hat man das Gefühl, gerade mit diesen schwierigen Umständen, da ist irgendwas im Entstehen und da kann wirklich was entstehen. Man muss jetzt halt irgendwie noch die weiteren richtigen Entscheidungen treffen, um halt diese Mannschaft abzurunden. Aber wir haben jetzt erstmal 6 Punkte. Irgendwie teilweise vielleicht auch ergaunert, es hätten viel weniger sein können. Aber weswegen auch immer sind es jetzt halt 6 Punkte.
Das also wir halten fest, da entsteht was, wir wissen nur noch nicht genau was.
Auf jeden Fall hat diese ja von mir auch als ketzerisch angekündigte Nachfrage genau das bewirkt, was ich zum Abschluss dieser Spielbesprechung einfach nochmal hören wollte. Warum habe ich die Fortuna auf Platz 3 getippt? Warum glauben wir alle, dass eigentlich was möglich ist? Und das hast du jetzt schön nochmal zusammengefasst und ich freue mich, das auch bald nochmal wieder im Stadion sehen zu können.
Und Und ich muss sagen, die Statistik, meine Lieblingsstatistik, stimmt auch weiterhin. Also dadurch, dass jeder nach hinten mitarbeitet, sich die weiten Wege geht füreinander und das auch was mit dem Team Spirit zu tun hat, ist Fortuna am zweitmeisten gelaufen in der Liga und hat die meisten intensiven Läufe aller Teams bisher bestritten, was durchaus letztes Jahr nicht der Fall war.
Ja, es liegt aber vielleicht auch an den Gegnern. Also die Gegner haben das ja auch verlangt. Aber es ist nicht schlecht. Und als Übergang in die Viertklassigkeit, zu der wir jetzt gleich kommen, Mario Saglik, liebe Kickers aus Offenbach, hat aktuell keinen Verein.
Ihr habt noch Zeit bis Samstag.
Oha.
Ja, kein Paderborn-Podcast ohne Mahir Saglik. Ja, dass er diesmal nicht dabei war, hat der Fortuna auf jeden Fall gut getan. Und ja, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt gerade schon bei Namen sind, die hier nochmal so reingeworfen werden, eine Sache muss ich auch noch erwähnen, nämlich was ist neu dieses Jahr bei der Fortuna im Stadion? Weswegen auch immer ist die Fortuna sich ihrem Bildungsauftrag bewusst geworden und ja, teilt uns mit, was die teilweise unbekannten Zweitnamen der Profis sind, bei Mannschaftsvorstellungen, bei Torschützen und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, also mir ist gar nicht so viel jetzt aufgefallen, so David Igor Kochniatzki war mir zum Beispiel nicht bewusst, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist Jordi Adriana Josefina de Weijs. Also Niederländer haben ja häufig irgendwie, weiß ich nicht, so diese Angewohnheit bei Zweitnamen irgendwie komplett zu eskalieren, so mit, weiß ich nicht, Christophorus, irgendwas, irgendwelche mittelalterlichen Namen. Aber Adriana Josefina als Zweitnamen war mir auf jeden Fall neu und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt weiß.
Schön.
Okay, mit dieser Info würde ich sagen, schließen wir das Paderborn-Spiel ab und ja, schließen damit auch erstmal die zweite Liga so ein bisschen ab, die jetzt 2 Wochen Pause hat. Stattdessen geht es jetzt am nächsten Wochenende ja, mit dem DFB-Pokal weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Spiel, das ja, wirklich relativ wichtig ist. Nicht zuletzt, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass von dem Weiterkommen der Fortuna durchaus auch abhängt, wie viel Personalbudget Alofs noch an die Hand bekommt. Kann gut sein, dass man, wenn man erstmal weiß, ob man diese Geldsumme, die es da gibt, die glaube ich nicht ganz so gering ist, die für das Erreichen der zweiten Runde, ja, ob man die halt wirklich noch für den Kader verwenden kann, da wird man sicherlich erst bis Montag warten mit wichtigen Entscheidungen, ist meine Vermutung. Es geht genau wie eben schon angesprochen, Biberach-Berg gegen die Kickers Offenbach. Ja, die mittlerweile schon in ihre 10. Saison in der Viertklassigkeit gehen, sind da jetzt auch so ein bisschen hängen geblieben. Eigentlich bis auf einmal immer irgendwie auf einstelligen Tabellenplätzen geendet. Die letzten beiden Saisons jeweils Dritter geworden. Da ist man natürlich nicht so wirklich richtig mit zufrieden und ja, hat deswegen dann schon am Ende der letzten Saison auch den Trainer nochmal gewechselt, sodass eben seit Ende der letzten Saison schon Alexander Schmidt der neue Trainer ist. Wer sich an den noch erinnert, der war Trainer bei Dynamo Dresden letzte Saison und hat einen der letzten Siege der Dresdner überhaupt. Die haben ja schon sehr, sehr lange nicht mehr gewonnen, gegen die Fortuna gecoacht im letzten November in 1:0. Und ich erwarte auch so ein bisschen, ich konnte jetzt leider nicht so richtig rausfinden, was man von der Spielweise her von Offenbach zu erwarten hat. Ich erwarte mir so ein bisschen, dass die Offenbacher das ähnlich angehen werden wie die Dresdner damals. Da hat man ja, sich jetzt nicht komplett weit zurückgezogen, aber halt einfach immer an die Mittellinie zurückgezogen. Aber ab da ist man halt super giftig vorne draufgegangen, hat das auch ganz gut gemacht mit dem Verschieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Offenbacher das auch so machen werden. Die werden sich bestimmt nicht komplett am eigenen Strafraum verbarrikadieren, aber die werden auf jeden Fall Fortuna das Spiel machen lassen. Und das ist eben was, was wir diese Saison unter Tune die Fortuna noch nicht haben machen sehen. Und da können wir alle, glaube ich, relativ gespannt drauf sein. Wenn ich dann nochmal auf den Kader der Offenbacher schaue, ist mir ehrlich gesagt nur ein Name wirklich nochmal aufgefallen, den ich schon mal irgendwo gelesen hatte. Das ist Philipp Hosina. So ein bisschen so ein Journeyman, der auch schon relativ lange, also der, glaube ich, schon so 12, 13 Vereine hinter sich hat, hat auch in Deutschland relativ viel gespielt, war mal in Köln zeitweise, auch bis letzte Saison noch bei Dynamo Dresden, hat dann da mitgeholfen, den Aufstieg in die zweite Liga zu realisieren, hat da in der dritten Liga viele Tore gemacht, danach hat man ihn aber abgegeben und er ist jetzt eben mittlerweile bei den Kickers gelandet. Ja, Tune hat ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie viele Wechsel er vornehmen will für Samstag, ob er Wechsel vornehmen will, auf der Torwartposition ja anscheinend nicht. Er hat ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, dass er sich gut vorstellen kann, Jordi De Vries reinzubringen. Also wenn das dann von der Fitness her reicht, kann man das natürlich gerne machen. Ansonsten hätte ich mich aber eigentlich auch ziemlich gefreut, wenn er eben noch nicht so fit ist, da nochmal rauslässt und gerade eben jetzt mal Clara nochmal ein weiteres Spiel gibt. Aber der ist ja eigentlich auch nicht richtig fit, glaube ich. Also es ist schon auch alles ein bisschen auf Kante genäht. Ja, und wie wir auch schon eben gesagt haben, eigentlich wäre es jetzt auch schön, wenn man halt den wenigen Spielern aus dem engeren Kaderkreis, die bisher halt nicht so viel gespielt haben, also Kuba und Peterson und Ginchek, so wenn man die bringen würde, ich glaube, Ginchek wird bestimmt spielen, Kuba auch, aber ja, bei Peterson würde ich mir das gut überlegen.
Für wen soll denn Kuba spielen?
Für Tanaka. Ja, genau.
Boah, das habe ich, ja.
Ja, aber.
Da willst du halt Spielaufbau machen, brauchst Passballbesitz, dann würde ich aber Tanaka als letzten rausnehmen.
Ja. Wahrscheinlich macht das nicht.
Eben. Macht
wirklich gar keinen Sinn. Ginchek für Hennings kann ich mir vorstellen.
Ja.
Bognanski weiter Buden machen lassen. Hennings weiß eh, dass er immer trifft.
Ich glaube auch. Also, ich finde das gerade angesichts der ersten beiden Spieltage und des von uns jetzt schon mehrfach beschriebenen unsicheren Zukunftsprognose, die wir bei Spielen mit mehr Ballbesitz Fortuna Düsseldorf, vor der wir stehen, finde ich das schon ein interessantes und wichtiges Spiel. Unabhängig davon, ob man jetzt in die zweite Pokalrunde einziehen sollte, liebe Fortuna. Und ich glaube auch, dass der SV Sandhausen durchaus den einen oder anderen Scout dahin schicken wird, um sich das mal anzugucken. Weil so viel anders erwarte ich mir Sandhausen nicht, ohne jetzt genau zu wissen, wie die Saison spielen. Ich vermute aber, dass es nicht so krass anders sein wird als letzten Jahre. Also wichtiges Spiel. Also nicht nur für den Pokal, sondern auch als Fingerzeig für die zweite Bundesliga.
Absolut. Ich schließe noch mit einem Wunsch für diese für dieses Spiel, dass es irgendwann rechtzeitig 3-0 steht oder so für die Fortuna, sodass man Takashi Usami in einer Viererkette auf der rechten Abwehrseite in einer Viererkette auf der rechten Abwehrseite ausprobieren kann, weil die Personaldecke in der Innenverteidigung, wenn Oberdorf durchgängig Rechtsverteidiger spielen muss, auch wieder gar nicht so dick ist. Wir hatten es gerade Clara und De Vries irgendwie als vielleicht nicht ganz fit. Einfach mal, dass er auf dieser Position noch ein bisschen Spielpraxis bekommt und nicht nur eben in dieser Dreier-Fünfer-Kette, sondern auch mal in der Viererkette einfach den rechten Außenverteidiger gibt. Das wäre ein Wunsch beim Spielstand von 3-0 für die Fortuna, das mal auszuprobieren.
Ja, das fände ich auf jeden Fall auch gut. Worauf ich mich aber auf jeden Fall freue am Samstag ist, dass wir Oberdorf nochmal auf der Rechtsverteidigerposition sehen werden, weil da wird Tim mir jetzt sicherlich zustimmen können. Der hat nämlich wirklich, da haben wir jetzt nämlich nicht so drüber geredet, am Anfang so ein paar Situationen gehabt da auf der rechten Seite, vor allem, also defensiv war das komplett in Ordnung, würde ich sagen. Und offensiv hatte der gerade so in der ersten halben Stunde ein paar Aktionen, wo man dachte so, ja gut, ist halt ein Innenverteidiger, ne? Aber dann, je länger das Spiel dauerte, desto mehr Vertrauen hat er da irgendwie gefasst und hatte dann in der zweiten Halbzeit sogar so zwei, dreimal so eine Aktion, wo er halt richtig ins Dribbling gegangen ist und die halt auch gewonnen hat, wo man dachte so, oh, okay, was ist das denn? Das hatte ich jetzt irgendwie nicht so richtig erwartet. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und Gerade weil man jetzt ja wahrscheinlich häufig auch über die Flügel halt irgendwie wird kommen müssen. Und wenn man viel den Ball haben wird, werden wir da sicherlich gegen Offenbach auch noch die eine oder andere Aktion von ihm sehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird.
Deswegen bin ich auch dafür, ihn drin zu belassen über 90 Minuten und ihm die volle Spielpraxis auf der Position zu geben.
Und ich hoffe, dass er sich von seiner Schwester inspirieren lässt. Die hat nämlich ein ziemlich fantastisches Spiel gemacht. Und wenn der Tim da irgendwann mal hinkommt, dann ist es ein ganz großer.
Auch bei uns. Ja, in dem Sinne.
Auf jeden Fall nächste Woche schon anfangen, den nächsten Schritt in Richtung deutsche Nationalmannschaft zu gehen. Wir werden uns das anschauen und werden das nächste Woche dann wieder für euch hier zusammen analysieren. Habt bis dahin eine gute Woche. Bleibt gesund und macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.